Marcel Giesler, gestern Abend wurde dein Film bei den Solothurner Festspielen in 4 Kategorien nominiert. Schildere uns doch einmal deine Gemütslage heute.
Naja, das ist ja immer ein bisschen eine aufwühlende Geschichte, diese Veranstaltung. Und ich war nicht nervös, aber angespannt. Ich habe es in meinen Schultern gemerkt, dass ich mich da immer mehr verkrampft habe. Also die Spannung und Anspannung, ja, das macht sich scheinbar körperlich bemerkbar. Und heute bin ich natürlich sehr happy, dass es geklappt hat mit 4 Nominierungen.
Du behandelst in deinem Film Mario die Liebe zweier Männer in einem Fußballverein. Schwule Liebe im Profifußballgeschäft. Das ist ja ein Tabuthema. Wie bist du zu diesem Thema gekommen?
Ja, das Thema war ja, als wir mit den ersten Drehbuchentwürfen angefangen haben, das ist jetzt auch schon 7 Jahre her, war ja schon damals in den Medien permanent präsent. Und ich selber bin eigentlich nicht so ein Autor oder Regisseur, der die großen Themen in Angriff nimmt. Damals kam ein Autor zu mir, ein Drehbuchautor, der großer Fußballfan ist. Und er meinte, wir beide würden für so ein Projekt gut harmonieren. Er hat mir das Thema vorgeschlagen. Wir hatten ein Treffen und ich habe dann nach diesem Gespräch zugesagt. Ja, und dann haben wir die ersten Entwürfe gemacht. Und das hat dann ziemlich lange gedauert. Gut, man muss sagen, ich habe 2 Filme noch inzwischen gedreht in der Zeit, bis wir dann richtig mit der Produktion beginnen konnten von Mario.
Wir leben ja heute eigentlich in einem aufgeklärten Zeitalter. Also die gleichgeschlechtliche Ehe wurde in vielen europäischen Ländern eingeführt. Homophobie soll kein Problem mehr sein. Und trotzdem ist Schwulsein im Profifußball offenbar immer noch ein Problem. Warum?
Naja, ich glaube, es gibt auch noch andere gesellschaftliche Zonen, wo diese Toleranz oder dieses liberale, offene Denken von heute noch nicht ganz angekommen ist. Und beim Profifußball ist es ja ein bisschen widersprüchlich. Ich habe während meiner Recherchen keinen einzigen Menschen gefunden, der sich offen homophob geäußert hätte. Der schwarze Peter wird so ein bisschen hin und her geschoben, warum es im Männerfußball immer noch unmöglich scheint, dass sich ein Spieler, ein aktiver Spieler outen kann. Mal sind die Sponsoren vielleicht schuld, dann Fans, die vielleicht den Club nicht mehr unterstützen oder die viel zitierte Unruhe in der Mannschaft. Also das Ganze scheint ein bisschen widersprüchlich. Die Vereine unterschreiben ja auch Erklärungen für sexuelle Diversität und gegen Homophobie. Aber ich selber denke, es gibt innerhalb dieses Milieus eben doch noch große Berührungsängste. Ein anderer Aspekt mag vielleicht sein, wenn wir heute gucken, wie der Fußball vermarktet wird, also der Profifußball. Er wurde noch nie so mit so aggressiven Männlichkeitsbildern vermarktet wie heute, finde ich. Was man sieht bei der Berichterstattung oder in Sport, bei Ankündigungen für Sportveranstaltungen, das sind immer so testosterongeladene Kampfszenen zwischen Männern mit angespannten Muskeln, schreiend. Und also es ist so relativ martialisch, ja, das Bild, was vermittelt wird. Und da scheint irgendwie die Homosexualität keinen Platz zu haben oder nicht dazu zu passen, was natürlich auch wieder ein unreflektiertes Vorurteil ist, wie wir wissen, seit dem Outing von Hitzlsperger in Deutschland. Der wurde nämlich der Hammer genannt, wegen seines harten, aggressiven Torschusses. Oder was man noch dazu sagen könnte, also meine These ist, dass der Profifußball ist ein globales, riesiges Geschäft. Es ist ein Produkt und dieses Produkt verkauft sich scheinbar ja sehr gut mit diesen aggressiven Männerbildern. Und es scheint irgendwie systemisch bedingt, also die Leute, die wirklich Interessen haben, vielleicht die FIFA zum Beispiel, ja, die den Fußball global vermarktet, warum sollten sie an diesem Produkt was ändern, wenn es ökonomisch so gut läuft?
Ja, natürlich auch im Hinblick darauf, auf kommende Veranstaltungen in Ländern wie zum Beispiel Russland oder in Katar, wo das natürlich noch einmal einen anderen Stellenwert hat.
Ja, genau. In Russland, wie wir wissen, sind Homosexuelle nicht unbedingt staatlich und werden vom Staat unterstützt. Es gibt ja dieses homosexuelle Propagandagesetz. Und was ich so gehört habe von LGBT, Veranstaltungen. Das ist immer sehr schwierig in Russland. In Katar ist es dann noch schlimmer, 4 Jahre später. Da steht Homosexualität oder homosexuelle Handlungen stehen unter Strafe. Man kann also bis zu 5 Jahren ins Gefängnis dafür kommen oder wird bestraft mit 90 Peitschenhieben. Und ich glaube, dieser Aspekt, das ist der FIFA relativ egal, weil es wirklich ums große Geschäft geht. Also sie werden sicher das Geschäft sicher nicht mit diesen unangenehmen Fragen verderben lassen. Als Sepp Blatter noch Präsident der FIFA war, der hat ja damals angeraten, in Katar sollten doch dann bitte homosexuelle Besucher auf sexuelle Handlungen verzichten in der Zeit, während sie da wären.
Du sagst es selber, während der Recherche bist du auf niemanden gestoßen, der sich dazu hat äußern wollen
Nicht offen homophob geäußert hat.
Ja,
Also
und
ich habe schon Äußerungen gehört, die man versteckt homophob nennen könnte. Also zum Beispiel ein Manager von einem Club, den wir früh Kontakt hatten, der sagte, Schwule im Fußball gibt es nicht, weil der Druck wäre viel zu groß. Also Fußball spielen sowieso, Profifußball, es ist so ein enormer Druck, immer Leistung zu bringen. Man steht ständig unter Beobachtung der Medien. Und er meinte, ein Schwuler hätte noch einen zusätzlichen Druck und würde gar nie so weit kommen. Also gibt es keine im Profifußball, was ja erwiesenermaßen falsch ist, wie wir eben seit Hitzlsperger's Outing wissen. Und auch andere Recherchen mit anderen Funktionären haben gezeigt, dass es sehr wohl schwule Spieler gibt. Also ich weiß von einigen in Deutschland, Namen wurden nicht genannt, aber die werden in den Club professionell betreut und gemanagt, kriegen vielleicht eine Scheinfreundin für öffentliche Auftritte beiseite gestellt. Und von einem Fall habe ich gehört, dass sogar vertraglich geregelt ist, als man den Spieler gekauft hat, dass sein Freund mit ihm kommen wird nach Deutschland und dass seine Wohnung bezahlt ist vom Club. Also intern wird das geregelt, nur der Schein nach außen muss gewahrt werden, scheinbar wegen diesem Image, das der Fußball immer noch zu verkörpern hat.
Ein Tabuthema, sehr heikel. Wie bist du denn bei der Recherche vorgegangen?
Und ja, wir hatten, als wir das Projekt, also auch von der Produktion her so langsam aufgegleist haben, habe ich gesagt, ich möchte gerne das Fußballmilieu möglichst realistisch schildern, aber wir haben ja bis daher keinen Zugang gehabt, irgendwo zu einem Club, um mal hinter die Kulissen schauen zu können. Und dann haben wir uns überlegt, welche Clubs könnten vielleicht offen genug sein. Und haben dann auch einen Berater uns geholt, den Claudio Schäfer, der war der Präsident vom Dachverband Fußball in der Schweiz. Und der hat uns geraten, fragt doch mal bei den urbanen Clubs an, vielleicht Basel, Zürich oder Bern, die könnten offen sein für so ein Projekt. Und wir haben uns dann für Bern entschieden als erstes. Nicht nur wegen dem ja Namen Young Boys, sondern auch noch aus anderen Gründen. Auch Mats Hubacher, der schon gesetzt war damals als Hauptfigur, ist ja Berner und da hat der Dialekt auch gepasst. Und ja, wir hatten dann das erste Gespräch mit Freddy Pickl und damals Alain Capella, der CEO war. Das war, glaube ich, 2014 so oder vielleicht 15. Und die waren überraschenderweise sehr, sehr offen und wollten das Projekt sofort unterstützen. Und ich konnte dann auch 1 Woche oder 10 Tage waren das mit der U21 sein in Bern. Ich habe dann da übernachtet und tagsüber das Training beobachtet, die Spiele, durfte auch bei Besprechungen dabei sein von Trainern und Spielern oder Funktionären. Und so habe ich so einen Einblick gewonnen ins Fußballgeschäft hinter den Kulissen. Also die waren sehr, sehr offen und haben uns da alles ermöglicht. Die haben uns ja dann auch im Dreh ihre Infrastruktur, das Stadion, die Garderoben, logistische Betreuung beiseite gestellt. Und nicht zuletzt ihren Namen und ihre Logos.
Könnte man das allenfalls auch als Eingeständnis deuten, dass da tatsächlich etwas im Argen liegt, was geändert werden müsste?
Das kann ich so nicht beurteilen, ob das jetzt auch wieder dazu gehört, sich offen und tolerant zu zeigen. Aber ich meine, für uns war es natürlich großartig, dass wir nicht einen Fantasieclub erfinden mussten, sondern wirkliche Fußballvereine, die Logos benutzen könnten. Später sind wir dann noch St. Pauli im letzten Akt des Filmes. Von Ibe habe ich gehört, dass es sowieso eher ein links gelagerter Club ist von den Fans her. Und ja, ich denke, dass sie auch von ihrer ganzen Vereinsphilosophie offen gewesen sind für das Thema, wofür ich sehr dankbar bin.
Interessant wäre jetzt ja auch zu sehen, was denn bei den Spielern für Reaktionen erfolgen, wenn sie diesen Film sehen. Weißt du dazu irgendetwas?
Bei den Spielern, ja, da müsste man mal gucken, ob sie dann überhaupt kommen, wenn wir die Premiere machen in Bern. Da gehen sicher Einladungen an den Club und ich bin dann gespannt, wie sie reagieren werden. Ich konnte ja mit einigen Spielern auch reden während den Recherchen und da gab es dann verschiedene Reaktionen. Ich habe schon gespürt, dass es einige Spieler gibt, die vielleicht doch ein Problem hätten. Immer wieder diese viel zitierte Duschgeschichte oder was macht das in der Mannschaft, ja, wenn plötzlich klar ist, da ist ein schwuler Spieler mit dabei. Aber ich hatte das Gefühl, je älter und lebenserfahrener Spieler sind, umso gelassener gehen sie mit dem Thema auch um. Bei den jüngeren Spielern, da habe ich mehr Berührungsängste gespürt. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass man ja noch, dass man gerade die eigene sexuelle Findung hinter sich hat und was auch dazu kommt, oft in diesen Jugendmannschaften, in diesen B-Mannschaften, hatten diese Jungs haben ganz selten Kontakt gehabt mit einem schwulen Mann und sind einfach nicht so erfahren damit und vielleicht sind dann die Vorstellungen auch noch sehr vorurteilsbeladen.
Gab es denn von Seiten von Ibe so etwas wie ein Eingeständnis, das zuerst abgeholt werden musste, als der Film fertig war? Musste man das zuerst vorführen und sich da ein Einverständnis holen? Oder wird die Leitung von Ibe den Film zum ersten Mal dann im Kino sehen?
Nein, nein, es gab eine Vereinbarung natürlich, dass sie den Film sehen können und das wurde auch gemacht. Wir waren dann im Stade de Suisse, da gibt es ja auch Leinwände und so, haben wir eine Projektion gemacht und da waren vom Verwaltungsrat bis Trainer bis zum Technischen, bis Sekretariat war da eine Gruppe von Leuten und es gab keine einzige Beanstandung. Es war dann sogar sehr, sehr interessant, weil wir hatten ein bisschen Angst, Ibe kommt ja in gewissen Szenen dann auch nicht ganz so gut weg, ja. Also bei dieser ganzen Vertuschungsgeschichte, es wird ja den beiden Hauptdarstellern nicht geraten, folgt eurem Herzen und wenn ihr das öffentlich machen wollt, dann tut es, sondern der Club wie auch die Berater raten ihnen ja eher zum Versteckspiel. Und ich konnte dann noch mit dem Ernst Graf reden, der im Verwaltungsrat ist. Früher war er zuständig für den Nachwuchs- und Frauenfußball bei Ibe. Und er hat gesagt, er hat überhaupt nicht an Ibe gedacht, als er diese Szenen gesehen hat, sondern er fand es so bedrückend und war emotional so beteiligt. Und er findet das Szenario durchaus realistisch, wenn es um zwei Spiele ginge, auf die man große Hoffnungen setzt und die in den Profifußball überwechseln sollen von der U21, da würde man vielleicht sich andere Gedanken machen im Club und eben ihnen nicht raten, sich zu outen. Und ja, das ging also dann problemlos und wir waren natürlich sehr froh darüber, dass wir diese Rückmeldung vom Club selber hatten, dass sie das als realistisches Szenario betrachten.